Zickzack, der H&H-Cologne-Podcast mit Katrin Schön.
Schon das ganze Jahr 2024 feiert die Kölnmesse ihr 100-jähriges Bestehen. Im ersten Halbjahr haben wir auf unsere lange Geschichte mit spannenden Geschichten zurückgeschaut. Seit dem Sommer geht der Blick in die Zukunft. Verantwortlich für alle Aktionen rund um das Jubiläum zeichnet Dr. Jasmin Fischer, die selbst erst seit knapp 2 Jahren die Unternehmenskommunikation der Kölnmesse lenkt. Wie sich die Vollblutjournalistin und Medienexpertin in der Messewelt eingelebt hat, was sie aus dem Jubiläumsjahr mitnimmt und welche Themen aus ihrer Sicht gerade bei vielen Messen aktuell sind, das frage ich sie persönlich. Herzlich willkommen im Zickzack-Podcast-Studio, Dr. Jasmin Fischer.
Vielen Dank für die Einladung. Und bitte ohne den Doktor für den restlichen Podcast.
Okay, das machen wir. Ich fange eigentlich immer an, zwischen uns hier auf dem Tisch stehen ja ein paar Handarbeitsutensilien. Wir sind ja ein Handarbeitspodcast. Haben Sie eine spontane Affinität zu irgendwas, zu Wolle, zu Nadeln, zu Stoffen, zu was auch immer?
Also was ich hier sehe, sieht wirklich wunderbar aus. Ich wüsste nur leider nicht, was ich damit anfangen sollte, denn also ich schaue mir zwar sehr gern Handarbeiten an und Handwerk und Designkunst und Kunstgewerbe, ich glaube, das geht alles ineinander über, aber ich selber habe dafür leider sehr, sehr wenig Talent und als ich meinem Mann gestern Abend erzählt habe, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf, hat er mich entgeistert angeschaut und gesagt, wie hast du das geschafft?
Aber wir haben schon sehr viele gekriegt. Also mein kreatives Talent liegt ja auch woanders. Aber an sich, wir hatten schon, der Kollege aus der Verkehrslenkung hat schon mal einen Häkelworkshop bei uns auf der Messe gemacht und so. Also von daher kann man alles mal ausprobieren. Aber ich kann das nachvollziehen. Die kreativen Talente liegen ja bei jedem ein bisschen woanders.
Das Schnittmuster.
Ja, ich habe gelesen, schon mit 15 wussten Sie, dass es in den Journalismus gehen soll. Ist das richtig?
Ja, also ich wusste tatsächlich sehr, sehr früh, dass ich unbedingt Journalistin werden wollte. Und meine Mutter hat damals gesagt, naja, also wenn du es weißt, dann tu was. Und informier dich einfach mal, beweg dich, schau zu, dass das funktioniert, wenn du das wirklich machen willst. Und so bin ich dann mit 15 irgendwann mal nach der Schule in die örtliche Lokalredaktion gelaufen. Das weiß ich noch wie heute. Es war ein uraltes Treppenhaus, es also roch nach Papier, Zigarettenrauch und so. Und bin dann mit klopfendem Herzen in die Redaktion gelaufen. Habe mich da vorgestellt und gesagt, dass ich gerne für die Redaktion arbeiten möchte. Und war dann umringt von vielen älteren Herren, die mich rauchend angeschaut haben und gesagt haben, naja, okay, dann wir probieren das mal, komm mal Freitagabend und hol dir mal einen Wochenendtermin und dann gucken wir mal, ob du schreiben kannst. Und das war der Anfang. Und dann habe ich viele Jahre halt in den Schulferien, an den Wochenenden und so immer schon in der Redaktion gearbeitet und habe dann, also es war im Ruhrgebiet und bin dann nach dem Abitur nach Leipzig gezogen und habe da Journalistik studiert.
Ja, ist aber auch wirklich so eine klassische Karriere. Ich komme ja eigentlich ursprünglich auch aus dem Journalismus und ich habe letztes Mal wieder eine Kolumne gefunden, die ich da auch so mit, weiß nicht, 17, 18 geschrieben habe über einen Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher. Das ist dieses Ding, das man auf das Frühstücksei wirft. Also so Sachen durfte ich dann schreiben und wahrscheinlich waren das auch so die ersten Aufgaben. Aber nach Studium und so, der Weg war vorbestimmt. Sie waren bei der WAZ, auch im Ausland, in London, in der politischen Redaktion vom Bonner Generalanzeiger, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann haben Sie aber auch die Seiten des Schreibtisches gewechselt und sind in die Unternehmenskommunikation gegangen. Was hat Sie da bewegt, diesen Schritt zu tun? Und wie unterscheidet sich das vielleicht dann auch? Also entscheidet sich ganz viel, aber aus Ihrer Sicht.
Ja, der Seitenwechsel war im Prinzip ein Zufall, der mir wirklich zugefallen ist. Also ich bekam damals eine Anfrage von ThyssenKrupp Elevator, ob ich mir vorstellen könnte, die weltweite Pressearbeit für die Aufzugssparte von ThyssenKrupp zu übernehmen. Und das kam relativ unverhofft. Also ich hatte mich nicht beworben oder so, aber eine nette Person hatte mich da empfohlen, weil jemand gesucht wurde mitten im Ruhrgebiet, der sozusagen aus dem Stand auf Englisch so eine Aufgabe übernehmen könnte. Und jemand hat sich an mich erinnert und mich empfohlen. Dann habe ich wirklich lange nachgedacht, ob ich den Journalismus verlassen will für diese Aufgabe und habe mich dann letzten Endes dafür entschieden, weil an dem Ort, an dem ich war, klar sein würde, dass ich da auf die nächsten 10, 20 Jahre nicht mehr so journalistisch arbeiten können würde, wie ich es wollte und wie ich es auch für richtig fand. Also nicht nur für mich wäre das schwierig gewesen, für die gesamte Redaktion war das eigentlich schwierig. Und die Entwicklung, die der Lokaljournalismus genommen hat, der macht es halt oft wirklich schwer, noch gute Arbeit abzuliefern. Und die Bedingungen, die werden nicht besser. Und dann war das einfach eine Grundsatzentscheidung, dass ich jetzt an dieser Weggabelung auch war, ob ich das noch so weitertragen wollte, die nächsten 20, 30 Jahre. Also ob ich Teil dieses Ausblutens im Lokaljournalismus bleiben wollte oder ob ich was anderes machen wollte. Und als die Anfrage kam, habe ich zwar lange überlegt, aber am Ende bin ich gesprungen und habe dann die Seiten gewechselt. Und für mich hat sich das eigentlich auch gar nicht wie ein Seitenwechsel angefühlt. So wie ich die Arbeit in der Kommunikation leite oder mache, ist es im Prinzip, sie folgt den journalistischen Grundsätzen eigentlich und wir arbeiten sehr, sehr journalistisch. Und es fühlt sich deshalb auch nicht an wie ein Seitenwechsel. Also wir sind natürlich jetzt einem Unternehmen verpflichtet und nicht mehr der gesamten Öffentlichkeit, aber die Tugenden und die Arbeitsweisen sind eigentlich geprägt vom Journalismus, sodass sich das eigentlich auch gar nicht so fremd anfühlt, wie es vielleicht von außen ausschaut.
Und ich sag mal, die verschiedenen Themen, ist das auch was, was Sie nach wie vor reizt? Weil das war ja was, was ich, sage ich mal, im Journalismus toll fand und ich jetzt auch im Messemachen gut finde, dass man quasi ja mit der Grundlage, die man hat, auch immer in verschiedene Bereiche rein schnuppern kann. Also Thyssen Elevator ist ja jetzt was anderes als das Politikressort und danach waren Sie ja auch nochmal bei der Funke Mediengruppe und jetzt sind Sie bei uns und machen Messe. Also ich weiß nicht, wie empfinden Sie das, aber ich finde das ja eigentlich ein großer Vorteil in einem Kommunikationsberuf.
Ja, und auch die Messe. Also ich finde einfach, dass die Themen hier auf der Straße liegen, sie müssen halt nur erzählt werden. Und alles, was auf der Welt passiert, findet man hier eigentlich auch im Messekosmos.
Und hatten Sie gleich eine Vorstellung, was man über Thyssen Elevator erzählt? Also hätte ich jetzt erstmal, ich meine klar, wahrscheinlich haben Sie sich intensiv beschäftigt, bevor Sie den Job angetreten haben, aber liegen die Themen in jedem Bereich auf der Straße?
Also ich glaube schon. Also als ich in der Aufzugssparte angefangen habe, hatte ich keine Ahnung von Aufzügen. Sodass es eigentlich, dass der Job sich eigentlich besser entwickelt hat, als ich sogar erhofft hatte. Ne? Also wenn man dann erstmal lernt, dass es eigentlich keine Wolkenkratzer gäbe ohne Aufzüge, also dass der Bau von Wolkenkratzern eigentlich erst möglich war, nachdem der Aufzug erfunden worden ist. Also das sind einfach so viele Geschichten, Bauprojekte, in die tolle Aufzüge reinkommen, Aufzüge, die auch querfahren können, also die ganzen Innovationen, die in dem Thema stecken. Das sieht man erstmal nicht, wenn man sich bewirbt und da sieht man eigentlich auch sofort die Chance in der Kommunikation, denn wenn man es selbst als überdurchschnittlich interessierter Mensch noch nicht kennt, sind das eigentlich Geschichten, die darauf warten, erzählt zu werden.
Eine links, eine rechts.
Ja, sehr schöner Übergang. Vielleicht nehmen Sie doch uns noch ein bisschen mit. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Jetzt haben Sie schon so enthusiastisch von den Fahrstühlen erzählt. Das heißt, vielleicht auf das 100-Jahr-Thema kommen wir gleich nochmal, aber so ganz generell, was macht denn eine Leiterin der Unternehmenskommunikation?
Also die Unternehmenskommunikation ist im Prinzip das Gesicht und die Stimme des Unternehmens nach außen. Und so ist es auch bei der Kölnmesse. Also wir gucken genau, welche Innovationen wir im Unternehmen haben, welche Neuigkeiten, welche prominenten Neuzugänge wir vielleicht in der Belegschaft haben, mit welchen Messen wir ins Ausland gehen. Und dann erzählen wir diese Geschichten und schauen, dass wir das so hinbekommen, dass es auch für Außenstehende interessant ist und dass auch Außenstehende Lust haben, mehr über die Kölnmesse zu erfahren.
Und ist so in Ihrem Arbeitsalltag, ist es inzwischen mehr koordinieren und lenken und managen oder kommen Sie ja auch noch selber zum Schreiben zum Beispiel?
Beides und ich weiß, dass beides nicht gut ist. Aber ich lenke und koordiniere natürlich viel. Also ein großer Teil der Arbeit ist einfach ganz normales Projektmanagement und Redaktionsplanung, dass man halt schaut, wann stehen welche Themen an, wie bereitet man die auf, sodass auch jedes Thema die Sichtbarkeit bekommt, die es verdient. Aber ich greife schon auch noch immer noch viel zu häufig in die Tasten und schreibe selbst und habe da noch nicht die richtige Balance gefunden.
Ein Projekt, ein Projekt.
Ja, Sie sind ja neu zur Messe gekommen, ungefähr ein Jahr bevor unser großes Jubiläum anstand. Genau, und da war gerade gleich dieses Megaprojekt. Ich kann mir vorstellen, die Erwartungshaltung sowohl von den internen als auch von den externen Stakeholdern waren ganz schön hoch. Hatten Sie ein bisschen Muffensausen?
Also wenn die hoch waren, hat man es mich zum Glück nicht so spüren lassen, aber die Erwartungen an mich selbst waren schon ziemlich hoch. Also ein 100-jähriges Jubiläum als Kommunikationschefin zu begleiten, das macht man vielleicht einmal im Leben. Also insofern habe ich mir selber schon sehr, sehr hohe Erwartungen gesetzt, glaube ich.
Und wie gehen Sie mit diesem Druck um? Können Sie gut abschalten, wenn Sie nach Hause kommen oder?
Also erst, wenn ich die zündende Idee gehabt habe, vorher nicht. Und die habe ich zum Glück hier bei der Kölnmesse relativ früh in den ganzen Vorbereitungen auch eher zufällig gefunden. Also es braucht ja einfach eine zündende Idee, eine Geschichte, ein Thema, mit dem man über ein ganzes Jahr einen Spannungsbogen halten musste. Ja, und ich wusste, dass es das braucht, aber ich wusste jetzt erstmal nicht so, was das unbedingt sein konnte und habe dann aber relativ früh begonnen, für unseren CEO Gerald Böse zu recherchieren, wie die ultimative Rede am Jubiläumstag laufen könnte und wusste, dass die muss einfach super sein und dafür braucht es irgendwie gute Ideen. Habe dann mal angefangen, das Thema oder die Geschichte der Kölnmesse anzurecherchieren. Und habe mal als erstes geschaut, was denn eigentlich vor 100 Jahren gesagt wurde, als die Kölnmesse eröffnet wurde und bin da über die Rede von Konrad Adenauer gestolpert, der einfach 1924 die Kölnmesse hier in Deutz eröffnet hat. Und ich hatte keine Ahnung, dass er so eine lange Rede gehalten hatte. Ich wusste auch gar nicht, wo die lag, was drin war. Und zum Glück gibt es die transkribiert auf der Webseite der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und der hat eine ganz, ganz grandiose Rede gehalten. Aber die war auch hier im Haus, glaube ich, weitestgehend verloren gegangen oder unbekannt, diese Rede.
Ja, Wahnsinn, ne? Und wenn man eigentlich die Essenz, sie hat, auch wenn sie 100 Jahre alt ist, nichts von ihrer Aktualität verloren, kann man sagen, ne? Können Sie noch mal, was ist so der Kernsatz oder Ihr Lieblingssatz aus der Rede?
Ja, Konrad Adenauer hat diese Rede ja gehalten, da war Köln noch besetzt. Wir hatten eine irre hohe Inflation 1924, hatten gerade einen Krieg hinter uns, ganz Europa war verfeindet. Und er hat dann tatsächlich sich mit mehreren auch führenden Politikern am Tag der Eröffnung hier in Deutz hingestellt und hat sehr visionär der Kölnmesse eigentlich eine Vision in die Wiege gelegt und hat gesagt, dass die Messe der Politik helfen soll, Frieden zu stiften, indem sie die Menschen in Köln auf Messen zusammenbringt.
Die Messe als Brückenbauer, das, was ja heute immer noch gilt, ne? Also auch wenn es manchmal zwischen Staaten schwierig ist, aber auf unseren Messen machen dann offiziell, sage ich mal, Staaten, die sich auch nicht so gut verstehen, machen die Menschen miteinander Geschäfte, kommen zusammen, tauschen sich aus, lachen miteinander. Und das ist ja genau die Idee, ne, die immer noch ja, und heute mehr, noch mehr aktuell ist, ne? Ja, kann man wirklich so sagen. Ja, sehr schön. Ich fand es auch, wir hatten ja eine große Jubiläumsveranstaltung auch und das ist ja auch großartig, dass man heute mit KI auch Herrn Adenauer quasi seine Stimme wieder zum Leben erwecken konnte. Und wenn man es dann nochmal gehört hat, weil von der eigentlichen Rede, glaube ich, es gab eine Tonaufnahme, die aber nicht so gut ist, oder es gibt keine, ne? Und aber
es gibt,
da haben wir ihn
keine,
gehört.
Genau, ne? Es gibt keine Tonaufnahme. Was aber erhalten ist, sind seine Sprechzettel. Also er hatte damals kleine Karteikarten, die liegen im Kölner Stadtarchiv. Zum Teil sind die mit dem Einsturz verschüttet worden. Zum Teil liegen die aber vor und die gibt es abfotografiert. Und da sieht man wirklich, wie er sich also in Schreibmaschinenschrift diese Rede getippt hat und dann noch handschriftliche Notizen beigefügt hat und diese Kernsätze, nämlich dass die Messe der Politik helfen soll, Frieden zu schaffen, das hat er sich sogar mehrfach unterstrichen und das sieht man alles auf den, ja, auf den Bildaufnahmen dieser Redekarten, aber eine Tonaufnahme gibt es wirklich nicht. Da hat ein ganz toller Videodienstleister, die MakeC, hat sich also mehrere Konrad-Adenauer-Reden angehört und hat dann mit einer KI dieses verschüttete Redeskript nochmal neu zum Klingen gebracht.
Ja, großartig. Und es war ja auch, die Adenauer-Familie war ja auch da. Ich glaube, das ist ja auch, das war wirklich ein Gänsehautmoment, ne? Dann auch nochmal, den großen Adenauer quasi live zu hören, ja.
Absolut.
Ja.
Also, als ich das, die Passage zum ersten Mal gehört habe und also, ich wusste jetzt nicht, wie der Imagefilm anläuft, wusste nicht, dass wir Adenauers Rede wirklich hören können. Also ich kannte sie natürlich in- und auswendig, aber sie dann zu hören, war ein absoluter Gänsehautmoment.
Was waren denn so Ihre Highlights in diesem Jahr mit dem 100-jährigen Jubiläum? Wir waren ja ganz unterschiedlich unterwegs. Sie hatten natürlich einen tollen Festakt, eine Jubiläumsfeier. Kollegen waren beim Rosenmontagszug dabei. Die HNH-Party dieses Jahr war im Zeichen der 100 Jahre. Es haben sich ja auch alle Messen ein bisschen was einfallen lassen, wie es wo gepasst hat. Was waren denn so Ihre Highlights?
Ich kann da schwer ein Highlight rauspicken. Wir haben das ganze Jahr ja im Prinzip wie eine Sendestrecke geplant und jedes kleine Event, ein Buch, ein Film, eine Serie, Presseinterviews, alles hat so seinen Platz und seine Zeit in diesem Jahr. Und wenn irgendwas fehlen würde, wäre das ganze Jahr unwuchtig. Insofern fällt es mir da ein bisschen schwer, eins rauszupicken. Aber so einen stillen Helden gibt es vielleicht. Das ist, also wir haben uns ja auch bemüht, Dinge und Menschen auch nochmal ins Rampenlicht zu rücken, ohne die Kölnmesse heute nicht das wäre, was sie geworden ist. Und da haben wir mit Ehemaligen gesprochen, die hier zum Teil 40, 50 Jahre gearbeitet haben, haben aber auch die Mitarbeitenden gebeten, mal in ihren Schränken zu gucken, ob sie irgendwelche Boten der Vergangenheit bei sich noch in den Büros haben, die einfach Geschichten aus vergangenen Köln-Messe-Dekaden erzählen. Und da sind so viele, also wirklich berührende Zitate zusammengekommen oder einfach Fundstücke, die 30, 40 Jahre alt sind, die teilweise über die Generationen weitervererbt worden sind. Das hat mich halt am meisten berührt, also zu sehen, welche Bedeutung die Geschichte auch für Kollegen hat und ja, was diese Kollegen auch für die Kölnmesse erreicht haben, auch wenn sie jetzt heute im Ruhestand sind, war es uns wichtig, da also an solche Sachen auch nochmal zu erinnern.
Ja, es macht dann Geschichte so fassbar irgendwie, ne? Wenn man konkrete Gegenstände oder nochmal was hat, was oder auch natürlich, wir haben ja auch die Messe ist ja auch immer ein Spiegel der Märkte, das heißt, es kamen neue Messen dazu, es gingen alte Messen wieder weg, ne? Es waren auch ein paar Fundstücke dabei von Messen, die ja so nicht mehr da sind. Auch sehr schön fand ich, sie haben so kleine Postkarten gemacht mit alten Messeplakaten. Ne? Ich habe auch fleißig verschickt an Freunde und Bekannte einfach, die so ein Dokument ihrer Zeit sind, ne? Wo man heute drüber lacht, aber in dem Moment natürlich total angesagt waren.
Ja, und ich glaube, was man daran sieht, ist, dass ein Unternehmen, was 100 Jahre alt ist, einfach ein großes kollektives Gedächtnis auch hat. Und in so einem Jubiläumsjahr kann man das aktivieren und so verschiedene Synapsen einfach nochmal zusammenführen, auch für die jetzige Generation. Also ja. Angefangen von der Adenauer-Rede, die ja eigentlich niemandem bewusst mehr war hier im Haus, über viele kleine Fundstücke und Erinnerungen und Geschichten. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist für ein Unternehmen.
Ja, ich glaube, auch da die Mischung macht's, ne? Also ich bin ja jetzt auch schon über 18 Jahre bei der Kölnmesse, fühle mich auch irgendwie wie so ein Urgestein, habe aber ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil 25, 30, 40 Jahre da sind. Und man merkt doch immer wieder, wie wichtig es auch ist, wenn man eine Messe länger begleitet, auch die Historie ein bisschen mitzuerklären, warum Sachen heute so sind, wie sie sind. Manchmal denke ich immer ein bisschen, es klingt wie Oma erzählt vom Krieg, ne, so. Aber es ist schon wichtig, die Mischung macht's und es erklärt sich dadurch, wie gesagt, manchmal so, warum die Dinge eben gerade so sind, wie sie sind, ne. Man muss die Historie manchmal mitdenken bei Entscheidungen. Jetzt sind wir ja fast am Ende des Jahres hier, Lisa. Steht denn noch was, für im Sinne der 100 Jahre noch an oder schleicht es jetzt so ein bisschen aus und was machen Sie denn 2025? Langeweile, glaube ich nicht.
Also eigentlich geht unser 100. Jahr ja noch bis zum 11. Mai nächsten Jahres.
Ah, in der Tat, ja, wenn wir genau.
Wir haben uns jetzt in einer kleinen Redaktionssitzung im Team auch entschieden, das auch, also da nochmal auch in die Verlängerung zu gehen, bis das Jubiläumsjahr wirklich vorbei ist, nächstes Jahr im Mai. Aber allein jetzt im Kalenderjahr steht zum Beispiel noch der ÜFI-Kongress an. Das ist die Messe der Messen. Also da kommen alle Messeverantwortlichen aus der ganzen Welt kommen nach Köln zum ÜFI-Kongress, der anlässlich des 100. Jubiläums eben hier bei uns in Köln stattfinden darf. Und das wird auf jeden Fall nochmal, glaube ich, auch ein wichtiger Glanzpunkt, an dem sich auch die Messebranche insgesamt feiern kann. Also es gibt ja auch andere Messen, die eine lange, lange Historie haben. Ich glaube, wenn wir im November alle hier zusammenkommen, im neuen Confex, wird auch noch mal deutlich, ja, welche Traditionen die Messewirtschaft insgesamt hat und wie resilient sie ist und was sie alles überstanden hat, überall auf der Welt. Also auch bei Messen anderswo, die ähnlich alt sind wie die Kölnmesse.
Ja, doch, ich glaube auch, das ist nochmal ein schöner Ausklang des Kalenderjahres, ne, mit diesem, auch noch dieses Internationale, haben wir wieder den Bogen eigentlich zur Adenauer, wenn die Welt, die Messewelt sozusagen bei uns zusammenkommt, sonst kommt ja die Aussteller- oder die Besucherwelt zusammen, aber da nochmal das Übergreifende, sehr schön. Ja, dann, wenn sozusagen das 100-Jährige dann da ist, ne, wir schnaufen Sie wahrscheinlich auch mal durch, haben Sie denn vielleicht ein privates Lifestyle, Once in a Lifestyle-Projekt oder sowas, was Sie dann als Belohnung oder als zum Durchschnaufen oder irgendwas, was Sie im Auge haben und sagen, wenn wir die 100 Jahre geschafft haben, ach, das würde ich wohl nochmal machen im Leben oder so?
Also so ein Once in a Lifetime-Projekt habe ich eigentlich nicht. Also wenn ich mir was wünsche oder vornehme, schaue ich immer, dass ich das schnell und sofort mache. Also ich bin auch niemand, der so Neujahrsvorsätze oder so hat. Wenn ich irgendwas verändern will, dann mache ich das eigentlich relativ zeitnah. Was aber sicherlich ansteht, also wir haben eine wunderschöne Altbauwohnung im Ruhrgebiet und da ist eigentlich immer was zu tun und vieles ist dieses Jahr einfach liegen geblieben. Viele Dinge, die auch mit Handarbeit und Handwerk zu tun haben, weil es bedeutet, irgendwelche alten Dinge in der Wohnung zu reparieren. Und das steht definitiv an, wenn es ein bisschen ruhiger wird.
Laufmaschen und auftrennen.
Ja, ich frage auch gerne mal, also wie gesagt, es war ein tolles Jahr, nach außen hin lief alles super. Gab es auch irgendeine Kleinigkeit, sag ich mal, was ihr gesagt, ach, das ist eigentlich daneben gegangen, hat aber vielleicht keiner so gemerkt oder kann ich jetzt drüber lachen, aber in dem Moment habe ich geschluckt, gab's, also ich, oder waren es nur Kleinigkeiten, weil das Team ist ja, hat sich ja auch richtig ins Zeug gelegt und alles dafür gegeben, dass es dass alles schön geworden ist.
Also das Jahr ist ja noch nicht vorbei, deshalb würde ich es ungern beschwören, aber bisher ist in der Jubiläumskommunikation wirklich nichts schief gelaufen. Also wir hatten zum Teil so viel um die Ohren, dass wir gesagt haben, jetzt irgendwas fällt uns vom Tisch, irgendwas wird jetzt schief gehen, weil so wir verlieren so ein bisschen die Kontrolle über all die tausend Fäden, die wir hier gerade zusammenhalten müssen. Aber es hat zum Glück alles funktioniert, es gab keine Pannen, auch bei dem großen Festakt im neuen Confex hat einfach alles super funktioniert. Also in diesem Jubiläumsjahr ist alles gut gegangen.
Mhm. Ja, vielleicht, was mir noch einfällt, das ist ja sozusagen jetzt kein Köln, also kein aktuelles Köln-Messethema, Gott sei Dank, vielleicht auch durch Ihre Erfahrung. Sie hatten ja bei Ihrem alten Arbeitgeber, gab es mal ein ganz großes, ja, ein Hackerangriff, ne? Der sich sozusagen, ja, den Sie kommunikativ mit begleitet haben und aus dem er, na, ich will nicht sagen, was Gutes geworden ist, aber Sie für die Kommunikation ja auch ausgezeichnet wurden, ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, da konnten Sie auch bei uns ein bisschen was mit einbringen und sensibilisieren, damit das hoffentlich, man ist ja nie ganz gefeit, aber hoffentlich bei uns so nicht passiert, ne?
Ja, also ich glaube, wer einmal einen Hackerangriff erlebt, der hat wirklich fürs Leben gelernt. Und ich versuche natürlich jetzt auch vor dem Eindruck des Erlebten, und das war also wirklich furchtbar. Und wir wissen ja auch, dass ich glaube, jedes vierte Unternehmen geht nach einem Hackerangriff insolvent und so weiter. Also für ein Unternehmen ist ein Hackerangriff wirklich eine totale Zäsur und danach ist eigentlich nichts mehr so, wie es vorher war. Und ich versuche natürlich jetzt hier auch zusammen mit unserem IT-Chef Achim Stolzki das Bewusstsein für die Gefahren immer mal wieder zu highlighten, der Belegschaft in Erinnerung zu rufen. Das sind ja oft kleine Tore, durch die Hacker einfallen können, ja, und dass wir wirklich alle dafür sensibilisiert werden, wo das passieren könnte und wie man es verhindert und dass man sich, ja, ich sag mal, achtsam im digitalen Raum bewegt, dass man es Hackern so schwer wie möglich macht. Mhm. Aber verhindern kann man es natürlich wirklich nicht. Also es ist sie können sich auch nicht zu 100% vor Einbrechern schützen. Ja. Also man kann alle möglichen Maßnahmen ergreifen und trotzdem kann es passieren.
Aber glauben Sie, mit der persönlichen Erfahrung ist Ihnen das Thema nochmal wichtiger?
Ja, absolut. Man kann, glaube ich, einen Hackerangriff schon damit vergleichen, dass eine Konzernzentrale niedergebrannt wird oder so. Also die Auswirkungen sind wirklich so verheerend und man kann, je nachdem, wie schlimm es ist, auch monatelang einfach nicht arbeiten. Das sind natürlich auch Monate, in denen kein Geld verdient wird und so weiter. Und ich glaube wirklich, dass es eine der größten Gefahren ist für die Wirtschaft.
Ja, mit denen man hier umgehen muss. Und deshalb, wir haben jetzt gerade wieder in unseren Aufzügen ein paar Messages, woran jeder immer, wenn er hoch und runter fährt, ein bisschen dran erinnert wird, was man selber tun kann, damit uns das eben hier nicht passiert.
Die H&H Cologne und ich.
Ja, also Sie haben ja schon gesagt, am Anfang, Handarbeiten ist nicht so ihres, aber kennen Sie denn die H&H Cologne?
Die H&H kenne ich und ich finde, die Messe ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie Handarbeit und Handwerk und vielleicht das kleine Business, das daraus erwächst, wie das eigentlich ein fließender Übergang ist. Also zwischen einer Sache, die man vielleicht als Hobby macht, hin zu Geschenken, die man für Freunde bastelt, bis dann wirklich zu einem kleinen Geschäft, was man sich aufbaut. Da sind die Übergänge fließend und ich glaube, die H&H, die ist in all diesen Phasen, die man da vielleicht durchläuft als leidenschaftlicher Handarbeiter, ist sie ja, die perfekte Messe, die perfekte Begleitung.
Ja, genau. Ne, wenn man sich dann auch überlegt, ein Handarbeitsgeschäft hoffentlich aufzumachen. Unser Thema dieses Jahr heißt ja Local Retail Creating the Future. Wir setzen den Fokus auf den Einzelhandel, weil der es in der Tat ja gerade nicht so einfach hat. Und genau, ist das... Was, Sie haben ja so ein bisschen einen Helikopterblick auch über die verschiedenen Fachmessen. Ist das ein Thema, was verschiedene Messen auch berührt, oder haben Sie ein anderes Thema, wo Sie denken, ach, das begegnet mir irgendwie bei allen Messen oder bei vielen Messen gerade? Also zum Beispiel eine Sache bei uns ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wir haben natürlich auch eine sehr nachhaltigkeitsaffine Branche, die Sachen selber macht, dauerhaft macht, eben keine Fast Fashion, sondern da mehr auf Qualität Wert legt. Jetzt machen wir als Haus ja auch ein paar Sachen, aber insgesamt begegnet Ihnen das auf verschiedenen Ebenen?
Also ich fand das Einzelhandelsthema, das Sie letztens im Podcast hier thematisiert haben, fand ich total spannend, weil ich glaube, uns bewegt das alle, wenn wir durch die Innenstädte gehen, in denen wir wohnen, und wie trist es da bisweilen geworden ist. Und ich war vor ein paar Jahren mal in Florenz und da habe ich eigentlich was sehr, sehr Schönes gesehen, was auch zum Thema Handarbeit und Handwerk passt. Da gibt es also ein kleines Viertel. Da haben alle möglichen Handwerksbetriebe sozusagen Schaufenster nach vorne hin, haben ihre Werkstätten geöffnet, als wären es so ganz normale Einzelhandelsläden. Und man kann da einfach durchschlendern und den Handarbeitern, Handwerkern beim Arbeiten zuschauen. Ja, also sie haben ihre Werkstätten geöffnet wie Läden und man kann allen möglichen über die Schulter gucken, also den Buchbindern, den Silberschmieden, die Stuhlbeine drechseln. Also da kommt man dann halt in Werkstätten, da hängen hunderte Stuhlbeine von der Decke und so. Das ist keine schicke Gegend, aber ich fand es unglaublich spannend, wie solche Werkstätten eben auch zu einem Erlebnisraum mitten in einer Stadt werden können. Und manchmal, wenn ich so durch Innenstädte, zum Beispiel im Ruhrgebiet gehe, könnte ich mir das durchaus auch vorstellen, anstelle der vielen leerstehenden Ladenlokale, die mir dort begegnen.
Ja, Erlebnis ist ja was, was auch wieder die Messewelt und den Einzelhandel auch verbindet. Ne? Man kann sich, glaube ich, hierbei auf einer Messe viel Inspiration holen, was man auch in das Geschäft dann wieder transportieren kann, kann es nach außen zeigen. Eben sowas, ne, dass man das Gefühl hat, man kriegt einen Einblick, was man in der Werkstatt, die man sonst nicht sieht. Ne? Und auch, ne, Thema Erlebnis ist ja ganz klar bei uns auch ein größeres Thema, dass die Menschen sich auch freuen, wenn man natürlich schöne Stände anguckt, aber auch wenn die Aussteller sich was einfallen lassen. Vielleicht, ne, gibt es ja auch den einen oder anderen, der auf seinem Messestand so eine Inspiration gibt und mal zeigt, wie bestimmte Produkte entstehen. Absolut, ja. Also kann ich mir auch in der Kulisse gleich sehr schön vorstellen. Und ja, ich denke auch, da braucht es nicht nur die schöne Kulisse. Alleine, wenn man eine Idee hat, genau, könnte man auch hier die größeren Ruhrgebietsinnenstädte und so wirklich auch aufhübschen. Na, werden wir auch ein paar Themen dazu haben auf der Messe, dass es sich lohnt. Und ja, wir haben ja einige Konsumgütermessen im Haus und ich sag mal, das mag ich persönlich ja auch immer ganz gern, nochmal bei den Kollegen Spinksen zu gehen, mal auf eine andere Messe zu gehen. Wie haben Sie das so erlebt jetzt in zwei Jahren Messe, wenn man, ja, früher, ich sagte immer, ich weiß gar nicht, ob Chibo den Spruch noch hat mit dem jede Woche eine neue Welt.
Ja, so ist es ja wirklich. Ne? Also die Köln-Messe macht ja im Zwei-Jahres-Rhythmus 70 oder 80 Messen. Und es ist so ein bisschen so, als hätte diese Firma 70, 80 kleine Firmen in sich. Ja, also das ist, jede Messe ist anders und das Publikum ist auch jedes Mal ein anderes, logischerweise. Aber man merkt dann doch einen ganz anderen Vibe, egal ob jetzt hier eine Kunstmesse stattfindet, eine H&H, eine Motorradmesse oder eine FIBO. Also hat man ein ganz anderes Publikum natürlich im Messegelände und eine ganz andere Festivalatmosphäre.
Hätten Sie das so erwartet? Oder?
Nein, also das ist definitiv ein Punkt, da hatte ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht. Und es ist wirklich eindrücklich, wie sehr sich auch so die Stimmung ändert, je nach Branche, die hier im Messegelände ist. Also die Stimmung ist natürlich immer gut, aber es ist schon immer ein ganz, ganz anderer Vibe. Und das ist total spannend. Also, dass man hier eigentlich so alle zwei Wochen komplett anderen Menschenschlag zu Gast hat als Kunde. Das ist wirklich, hätte ich so nicht gedacht. Und es ist wirklich prägend.
Ja, ich frage eigentlich für die H&H immer nach einem besonders schönen Messeerlebnis oder sowas. Auch da, ich weiß nicht, ob sie was highlighten wollen oder eher nicht, aber fällt Ihnen irgendwas ein, wenn Sie jetzt auf unseren Fachmessen oder Publikumsmessen unterwegs sind, wo Sie sofort dran denken, so, ach, das war ein tolles Messeerlebnis?
Die H&H sowieso. Also sie ist einfach so kreativ und die Stimmung ist so nett und so nahbar. Wie eigentlich bei wenigen anderen Messen, finde ich. Es kann dran liegen, dass der Frauenanteil einfach so hoch ist, dass es einfach besonders nett ist und vielleicht nochmal ein ganz anderes Klima hat als eine Gamescom. Aber das, ich finde, das ist schon auffällig.
Und oft sagen viele sowas von Familientreffen hat. Mhm. Denke, es hat was Familiäres, obwohl wir eine Fachbesuchermesse sind, ne? Aber gut, ist natürlich auch die Handarbeitsfamilie. Wir sind die weltweit größte Messe, aber an sich gegenüber anderen Branchen, also die Ernährung oder sowas, sind wir natürlich eine kleinere Branche, wo sich einfach viele untereinander auch kennen. Ja, das stimmt. Das
ist eine kleinere Branche, eine kleinere Messe, die ja aber durchaus wächst, wenn wir an die H&H in den Vereinigten Staaten denken.
Absolut, ja genau. Also die H&H Americas entwickelt sich wirklich toll, sind wir auch sehr stolz drauf, ne? Weil Auslandsableger zu etablieren ist nicht immer so einfach, wie man sich das wünscht. Und da haben wir wirklich die richtige Zeit genutzt und sind da sehr froh drum, dass wir in Chicago da so eine schöne Tochter, es ist eigentlich fast schon die Schwestermesse, kann man sagen, hingelegt haben. Ja, das freut uns auch sehr.
Mein roter Faden.
Wir haben jetzt schon ganz lang geplaudert und sind eigentlich schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich muss gerade lachen, weil Frau Fischer sieht jetzt so erleichtert aus, aber ich hoffe, es hat jetzt nicht wehgetan. Ich frage zum Schluss immer gerne nochmal, ob Sie einen roten Faden haben, ein Motto, irgendwas, ein Leitthema, was Sie trägt, irgendwas, wenn es irgendwie gut oder nicht gut läuft, was Sie so mitnehmen immer oder wo Sie sich drauf berufen können.
Also ich glaube, ein Motto, mit dem man ziemlich weit kommt, ist ein altes journalistisches auch. Das lautet, nichts glauben, aber alles für möglich halten. Was natürlich beinhaltet, dass man immer offen bleibt, dass man aber nicht zu leichtgläubig ist. So bei all dem, was wir mitbekommen, hören, was die Nachrichten hergeben, ist es, glaube ich, inzwischen wirklich gutes Motto. Ein anderes, das wird oft irgendwie Winston Churchill zugeschrieben, never, never, never give up. Es ist ein Fehlzitat, so hat er es nicht gesagt, er hat es so ähnlich gesagt, aber das ist definitiv ein Motto, das mich oft getragen hat und das ich eigentlich nur weitergeben kann.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Zeit. Wir bleiben gespannt, was da noch so kommt. Es lohnt sich auch immer mal, nicht nur auf die H&H-Social-Media-Kanäle zu gucken, sondern die Kölnmesse hat natürlich auch diverse Social-Media-Kanäle, wo ihr verfolgen könnt, was das Haus als Ganzes so macht, was es für Aktionen gibt. Kann man auch noch mal reingucken. Gibt es auch noch sehr schöne Bilder und Highlights von diesem Jahr. Also kann ich sehr empfehlen, auch noch mal einen Blick da reinzuwerfen. Und dann sage ich vielen Dank für heute. Dann freuen wir uns auf, was noch kommt und auf die nächsten 100, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank und bis zur nächsten H&H.